Ja, vielen Dank für die wie immer liebenswürdige Anmoderation. Für Sie, die mich nicht kennen, ich habe hier in Frankfurt auch studiert, Soziologie und Pädagogik, Erwachsenenbildung, also außerschulische Pädagogik. Deswegen komme ich natürlich immer ganz gerne wieder zurück. Allerdings war das nicht hier, und das war damals noch im AfE-Turm. Und ich habe es gehört. Es ist also ganz wichtig, und für mich ist Frankfurt auch ein Ort der Emanzipation. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Vorspessart, und das war alles sehr traditionell geprägt, und für mich verbindet Frankfurt auch mit Freiheit des Denkens und Freiheit der Entwicklung. Ja, das ist hochinteressant. Ich versuche ja auch immer etwas zu machen, was ich bisher noch nicht gemacht habe, weil ich immer auch denke, es gibt Personen, die mich kennen, und habe dann überlegt, wie starte ich denn heute? Und da werden Sie gleich eine sehr verblüffende Verzahnung zu Ihrem Konzept finden, aber ich verrate noch nicht vorweg. Aber auch hochinteressant ist, ich wusste nicht, dass Herr Theis letzte Woche da war. Das ist noch nicht 4 Wochen her, wo ich mit Herrn Theis zusammen in Hamm mit Systemtherapeuten zusammengearbeitet habe. Und wir aus der verschiedenen Sicht jeweils uns auch mit dem Phänomen Sucht beschäftigt haben, aber insbesondere auch Abhängigkeiten, Isolation, ähnlichen Dingen mehr. Und das war verblüffend kompatibel. Und ich will auch nichts erzählen heute über Beziehungsstörungen, weil das auch wieder ein anderer Schwerpunkt ist. Eigentlich will ich gerade auch angeregt, weil Sie als Religionswissenschaftler da, glaube ich, auch einen spannenden Zugang dazu haben, über die Relevanz und die Bedeutung von Gemeinschaften. Und da gehe ich sogar sehr weit zurück und werde sozusagen mit der Anthropologie beginnen und werde Ihnen dann einfach Erfahrungsbereiche zeigen, wie heute Jugendliche, warum und wieso und in welchen Kontexten Bedarf haben nach Gemeinschaft, Vergemeinschaftung. Das heißt, mir geht es gar nicht darum, jetzt Vor- und Nachteile zu diskutieren heute, sondern ich will Ihnen einfach Analysematerial zeigen über Verhalten. Und dann können Sie Ihre Schlüsse ziehen. Ich beginne mal mit einem Bonmot. Und das ist, glaube ich, punktgenauer Treffer.
Diese Flüssige gehören Roger King, einem außergewöhnlichen Mann, der eine überwältigende Herausforderung geschaffen. Roger war entschlossen, ein normales Leben zu führen und die alltäglichen Pflichten auszuführen, die Sie und ich als selbstverständlich ansehen. Er bekam im Grunde von Fuchsbord.
Das heißt, ich habe mir was ausgesucht zum Thema Sucht und wusste nicht, dass Sie das letzte Woche bearbeitet haben. Ich zeige Ihnen das natürlich nicht wegen dem Thema Sucht, sondern ich zeige Ihnen das aufgrund der Relevanz der Beobachtung, der Art und Weise, wie man sieht, wie man wahrnimmt und von welcher Seite man wahrnimmt. Ich kenne niemanden, der den Spot bisher gesehen hat, der nicht von Anfang an davon ausging, dass es ein Behinderter ist und dass es wahnsinnig aufregend, spannend ist und liebenswürdig und von hohen, auch emotionalen Fähigkeiten begleitet, dass jemand mit Füßen in der Lage ist, ein Kind zu betreuen. Wenn man den Film von hinten sieht und würde ihn nach vorne spulen, würde man sagen, dieser Unhold, dieser asoziale Mensch, dieser beziehungslose, verwahrloste Suchtmensch sieht nur seine persönlichen Vorteile und achtet nicht auf mögliche Haut-zu-Haut-Kontakt oder Auge-zu-Auge oder Hand-zu-Hand-Kontakt mit einem Kleinkind. Damit kann man wunderschön sehen auch, dass diese These der Social Cultural Studies, die besagt, dass der Betrachter einen Film macht und der Regisseur nur in zweiter Bedeutung relevant ist für das, wie jemand etwas wahrnimmt, wenn man das geschickt macht, ad absurdum geführt wird. Also hier können Sie sehen, Sie haben keine Chance. Also es gibt eine Vorzugsleserichtung, von der haben die Mädchen Einfluss. Die Mädchen haben auf verschiedenster Weise Einfluss. Ich werde es Ihnen Stück für Stück zeigen. Und da haben Sie auf jeden Fall eine ganz klare Botschaft. Niemand, ich kenne niemanden, der jemals diesen Plotpoint vorausgesehen hat oder auch nur annähernd ahnt. Und zugleich sehen Sie aber, dass Menschen in der Lage sind, jeweils aufgrund der Abhängigkeiten, der Bedürfnisse, der Interessen mit dem Leben zurechtzukommen. Und ob etwas negativ oder positiv ist, ist eben immer abhängig von dem Kontext oder von dem, wie man es jeweils sieht. Ich will Ihnen etwas erzählen über Gemeinschaften. Ich will Ihnen etwas erzählen darüber, woher Gemeinschaften kommen, warum Gemeinschaften relevant sind und weshalb wir Gemeinschaften benötigen und was das bedeutet in einer digitalen Gesellschaft, in einer digitalen Kultur. Ich möchte Sie erstmal vertraut machen mit dem Begriff des Stammes. Weil die Community sind nur zu verstehen, wenn man einen Stamm wahrnimmt. Sie kennen den Begriff der Digital Immigrants und der Digital derjenigen, die Einwanderer sind und derjenigen, die Natives sind, die natürlich damit arbeiten. Und das ist auch ein Stammesdenken eigentlich, eine Unterscheidung von Stämmen. Das ist alles sehr kompliziert, weil es natürlich klar ist, dass man so ohne weiteres diese Differenzierungen der Aneignung der neuen Mädchen nicht auf so einer einfachen Spur gegenüberstellen kann. Zweifelsohne gibt es aber Unterschiede, es gibt andere Formen. Und ich will Ihnen zeigen, wie sozusagen die Stammeskultur, die Stammesveränderung in unserer Entwicklung des Menschseins ganz gerafft sich verändert hat und wie wir verschiedene Verordnungen brauchen, die immer selbstähnlich sind und wie das sich heute wieder spiegelt in der digitalen Kultur. Der Begriff der Stamm aus der Ethnologie bezieht sich auf Verwandtschaftsbeziehungen und auf Abstammung und hat in der Regel immer eine kulturelle und religiöse und mythische Identität als Hintergrund. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man einen Stamm deswegen Stamm bezeichnet, weil man einen gemeinsamen Ahnen hat. Aber man kann auch zum Beispiel sagen, ich habe eine gemeinsame Kultur. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen gemeinsamen Glauben. Und darüber verbinde ich etwas und ich suche eine Verortung. Und jetzt gibt es eine hochinteressante Zahl. Diese Zahl ist 150. 150 Personen sind nach Aussagen aktueller Forschung aus der Biologie die Ursprungsmenschheit. Das heißt, man geht davon aus, dass der Homo sapiens, so wie wir heute als Menschen betrachtet werden, als Stammeszugehörigkeit der gesamten anthropologischen Konstante Mensch, dass die von 150 Menschen abstammen. Und immer wieder kann man feststellen, dass da so Elemente auftauchen, die was mit dieser Zahl zu tun haben. Wir gehen weiter. Wir betrachten jetzt mal, was, wo, wie passiert in anderen Kulturen der Zuordnung für den Stamm. So kann man zum Beispiel feststellen in Australien, dass dort Siedlungsgebiete der maßgebliche Bestandteil ist der Zuordnung zu einem Stammeswesen. In Australien sagt man, wo jemand lebt, dass dort eine Verankerung entsteht mit dem Urahn, der eine schöpferische Kraft hat, auf die Erde kam und dann, nachdem er gestorben ist, zur Natur wurde. Und wer dort, meistens hatte der auch eine Situation, dass er zwei Lebewesen gebar. Er gebar einen Menschen und ein Tier. Tier und Mensch wurden als Einheit wahrgenommen und hatten auch eine doppelte Seele. Die eine Seele gehörte mit dem Urahn zusammen und die andere zu den leiblichen Ahnen. Und jetzt gibt es keinen Begriff von Land, keinen Begriff von Besitz, wenn jetzt zum Beispiel dieses Siedlungsgebiet verbunden wird mit dem Religiösen. Das ist hochinteressant. Besitz entsteht dann, wenn Land nicht in Bezug gesetzt wird zur Religion. Und wenn es in Bezug gesetzt wird zur Religion, gibt es keinen Grund, etwas besitzen zu wollen, weil man dann nämlich seine eigene Herkunft und seine Zukunft in Frage stellt. Und von daher ist die Stammeszugehörigkeit ein sehr, sehr komplexes Element zwischen Religion und Land und gleichzeitig auch der Kraft, neue Seelen zu schöpfen. Will ich nicht ins Detail gehen, aber will Ihnen es mal deutlich machen, dass sozusagen die Zuordnung, wie man jeweils den Stamm verortet, zugleich auch etwas mit Verhalten zu tun hat, zugleich auch etwas zu tun hat, wie ich mich im Alltagsleben präsentiere und darstelle. Betrachten wir nochmal die soziobiologische Struktur, die als Hintergrund steht. Das sind natürlich erstmal wirtschaftliche Zusammenhänge. Das sind vor allem auch Situationen, dass die Menschen Notwendigkeit hatten, sich gemeinsam zusammenzutun, um sich zu schützen und gegenüber den Weidegebieten auch eine Möglichkeit zu haben, sich abzugrenzen gegenüber anderen Stämmen und vieles mehr. Es hat immer etwas mit Natur zu tun und wie der Mensch die Natur deutet. Diese Bilder, die Sie alle sehen, sind alles meine Recherchen bei Naturvölkern, die ich in den letzten Jahrzehnten gemacht habe. Ich habe nämlich noch eine zweite und dritte Seele. Und die zweite Seele, die ich habe, die ist, mich mit alten Völkern zu beschäftigen, mit alten Kulturen. Und wenn das geht, wie heute, bringe ich das gerne mit ein, weil das schon interessant ist. Wie zum Beispiel Solidarität entsteht, wie zum Beispiel Vergemeinschaftung entsteht, wie Beziehungskultur entsteht. Sie entsteht eben ganz, ganz unterschiedlich. Was gleich ist, dass man immer die Zahl 150 sucht. Das werde ich noch deutlich machen. Und es entsteht eine Situation, dass man einen Mythos entwickelt. Kennen Sie den Unterschied von Mythos und dem Mythos und der Geschichte, der Darstellung von Menschsein, Magie, Mythos, kennen Sie den Unterschied?
Man nimmt Magie sozusagen als Mittel, um die Natur zu manipulieren. Mhm.
Wobei jetzt man der nicht sagen würde, manipulieren, sondern Einfluss zu nehmen. Und dahinter steckt die Idee des Animismus, Anima die Seele. Alles ist beseelt, ich greife ein. Und Mythos?
Damit wird das auf ein
Ja, da divergieren wir uns maßgeblich. In der ersten Deutung alles genau, wie ich es deute. Ich erkläre Ihnen gleich die Mythologie aus dem Verständnis von Joseph Campbell und nicht von Barth. Für Barth ist der Mythos eine Ideologie, im klassischen Sinne auch der kritischen Theorie.
Was sind denn, vielleicht sollten wir die Frage umdrehen, weil es mir ziemlich kompliziert eben vorkam, was sind denn die Gemeinsamkeiten von Magie und Mythos?
Ja, das aber da war noch... Ja, das kommt dem Begriff aus der Mythologieforschung schon näher. Roland Barth, wie gesagt, ist ein spezieller Fall, der insbesondere kognitiv-rationalen Mythologien als Deutungsmechanismen in der jetzigen Zeit untersucht und insbesondere die Manipulationsmöglichkeiten reflektiert, die es auch gibt mit dem Mythos. Aber spannend ist, und deswegen ist diese Diskussion bei uns überhaupt nicht virulent, ist, dass der Mythos einen historischen Bezug hat, während die Magie ein Deutungselement ist im Sinne der Zuordnung, Kräfte zur Beeinflussung in der Realität, ist der Mythos die Begründungsgeschichte des Sinns und der Bedeutung eines Volkes und der Aufgabe, die er zu bewältigen hat. Also Mythos ist sozusagen nicht ahistorisch, sondern hat sozusagen einen realen Bezug zu Lebensverhältnissen. Alle Mythen, die Völker haben, versuchen sozusagen immer zu erklären, woher komme ich, wer bin ich und wo gehe ich hin? Die alte Kantsche Frage. Also von daher ist Mythos eigentlich eine geronnene Form, eine erzählende Dimension, die was mit Geschichte zu tun hat. Dieser Begriff, den Sie dargestellt haben, ist der später ab der kritischen Theorie als Entlarvung von Wesen und Wirklichkeit sich herausgebildet hat. Aber dieser Begriff ist von Campbell ist deswegen interessant, weil er Hinweis gibt mit Identität, dass er mit Identität etwas zu tun hat. Das ist deswegen wichtig, weil wenn heute zum Beispiel Jugendliche sich in Stämmen verorten, hat das sehr viel auch mit Identität zu tun und mit Bindungskulturen und ist eben nicht nur abzuwerten im Sinne davon, Achtung, die machen sich eine eigene Welt, sondern sie ist konstitutiv für ihre Identitätsstrukturierung. Kommen wir darauf zurück. Das heißt, auf jeden Fall ist der Mythos, der Geschichtsmythos, etwas, was mit der Stammeskultur zu tun hat und wichtig für das Erhalten des Selbst. Sippe ist wiederum ein Begriff, der aus der germanischen Kultur kommt. Jetzt habe ich natürlich eine einfache oder eine schwere Frage. Ich bin mal gespannt. Wer kennt dieses Zeichen und wer kann es deuten? Was ist die Ursprungsbedeutung dieses Zeichens? Bitte? Alles, natürlich.
Könnte eine Flamme sein.
Eine?
Flamme.
Ja.
Oder wir berühren uns. Wir haben Frieden, vielleicht sowas.
Aha.
Eine Beziehung eingehen.
Ja. Aha. Ja, ich bin erstaunt, dass Sie gar nicht auf die Idee kommen, das religiös in Verbindung zu setzen. Wahrscheinlich, weil ich schon so gefragt habe. Gell? Ja. Ja, ja, nee, ist korrekt, hat nichts mit Religion zu tun. Es ist ein germanisches Symbol, das erst im 8. Jahrhundert von den Christen übernommen wurde und sich umgesetzt hat. Nichts. Haben die geklaut von den Germanen. Legen Sie bitte mal die Hände in meine Hände.
So.
Das ist der Fürst. Und ich gebe mich in die Hände des Fürsten. Daher kommt die Gebetshaltung. Ich war nämlich vor 3 Wochen auf einer Tagung germanischer Mythologie und Rechtsradikalismus. Und dabei habe ich einen ganz aufregenden Forscher kennengelernt über germanische Mythologie und was eigentlich germanisch ist im Nationalsozialismus und was bei denen sozusagen benutzt wurde. Das ist hochinteressant. Zeichen werden aufgenommen aus bestimmten Kulturen, werden umgedeutet und werden verwendet. Also auf jeden Fall ist für uns natürlich die germanische Mythologie von daher relevant, weil dort Ideen von Stammesbildung entsteht. Und dort entsteht die Idee, dass insbesondere bei den Germanen diese Verordnung zu Stämmen vaterrechtlich organisiert wird. Weil bei anderen Stämmen ist es ja wieder anders. Und wir werden gleich uns mal anschauen, was bei den Römern ist. Das heißt, insgesamt gesehen gibt es eine Vielfalt an Deutungen, wie man sich verankert, wie man sich sozusagen im Bezugssystem setzt. Religiöse, wirtschaftliche und politische Bedeutungen sind sozusagen maßgeblich. Bei uns und in dem damaligen Zeitpunkt war das sozusagen vaterrechtlich organisiert. Aber schon bei den Römern sozusagen parallel zu dieser Zeit und vorher entsteht etwas, was hochgradig modern ist. Die Gens. Und die Gens geht davon aus, dass... Das ist von lateinischen Gentile, dass der Zuordnungselement zu einer Familie nicht über Blut, nicht über Kultur, sondern über den Namen geht. Und das ist wie heute Jugendkultur. Dass ich etwas einem Namen gebe, bestimmte Verhaltensweise zuordne und damit sozusagen auch eine bindende Kraft für eine Entwicklung gestalte. Das heißt, die Römer entwickelten Nomen Gentile als Element der Zugehörigkeit einer Stammesgemeinschaft in ganz anderen Kontexten, als das früher der Fall war. Auch interessant sind die Clans, weil der Begriff, den werden wir gleich uns nochmal anschauen, was der in der Computerkultur zu tun hat. Das heißt, die Clans sind, habe ich auch jetzt erlebt, Clan-Gemeinschaften. Ich war in Albanien jetzt vor im Sommer und dort gibt es noch Clans. Und dort in den Bergen gibt es auch noch Blutrache und dort ist die jeweilige Verortung, wie jemand sich zu verhalten hat, an der Clan-Kultur orientiert. Auch hier ist es interessant, was man erstmal vermuten würde, ist auch, dass man glaubt, dass Clans sehr viel was mit Blutsgemeinschaft zu tun hat. Nämlich nicht. Auch bei Clans sieht man, dass die Verortung etwas zu tun hat mit der Situation, wo jemand herkommt und wo er lebt und die Idee entsteht, es gibt einen gemeinsamen Vorfahren. Das heißt, es genügt die Verortung zu einem Vorfahren und schon habe ich sozusagen auch die Möglichkeit, einem Clan mich zuzuordnen. Man könnte fast sagen, Verhalten bestimmt das. Jetzt kommen wir zur Jetztzeit. Jetzt kommt sozusagen die Situation, dass ein Anthropologe sich Gedanken macht, 1993, der Robin Dunbar, und macht sich Gedanken, was und wie der Mensch eigentlich in der Lage ist, mit Gemeinschaften kooperieren zu können und kommunizieren zu können, mit wem kann er Beziehungen eingehen. Und da sagt er, 150 ist die Zahl, wo wir in der Lage sind, problemlos mit anderen in irgendeiner Weise in Kontakt zu stehen. Das wären sozusagen diese Elemente der Weak Ties, die vorhin schon erwähnt wurden, die uns wichtig sind, damit wir dort neue Ideen, neue Gedanken bekommen, vielleicht später noch mehr, entsprechend wie die Zeit ist. Das heißt, es ist eine Zahl, die im ersten Moment verwirrend ist, wo man sagt, warum gerade 150? Heute ist es ja ganz anders, heute passt es gar nicht. Und da habe ich mal weiter recherchiert und habe da mal überlegt, was, wo, wie denn da passen könnte oder inwieweit das eben nicht passt. Also erstmal hat er festgestellt, dass sozusagen in der Historie alle diese Gemeinschaften, die ich erzählt habe, die Clans, die Gens, jeweils in Größenordnungen sozialisiert oder sich darstellen, die im Kontext dieser Dunbar-Zahl auftauchen. So, jetzt wird es spannend. Jetzt gibt es eine Untersuchung von Andrew McAfee. Der hat Kommunikationskulturen in Unternehmen untersucht und er kommt auf folgende These. Das kennen wir, Strong Ties. Er sagt, es gibt ganz wesentliche Beziehungskulturen in Unternehmen, um dort in der Lage zu sein, den gegebenen Anforderungen gegenüber gerecht zu werden. Es gibt die Weak Ties, haben wir auch uns unterhalten. Und jetzt gibt es etwas, was man nennt Potenziale. Das heißt, es gibt Personen, das Potenzial, wenn dieses Potenzial ich erreiche, wenn ich sozusagen Kontakt mit jemand habe, würde das meine Netzwerkkompetenz erweitern. Das heißt, ich habe Ressourcen, Möglichkeiten über Personen, die ich überhaupt, wo ich überhaupt nie einen Zugang habe. Oder normalerweise keinen Zugang habe, aber wenn ich Zugang hätte, würde das die Kompetenzen, Wissen, Informationen erweitern. Jetzt gibt es aber noch einen vierten Bereich, von dem weiß ich überhaupt nichts. Gleichwohl hat dieser Kreis Einfluss auf uns. Das ist zum Beispiel, eben, in welchem Gesellschaftssystem man lebt, in welcher Sippe man sozialisiert wurde, welche Freunde man hat und wie die auf einem wirken. Das heißt, wir haben ein sehr komplexes Geflecht, wie jeweils etwas auf uns wirkt, aber interessant ist, dass sozusagen auch diese Weak Ties aus dieser Sicht der Enterprise 2.0-Forschung hingeht auf die Zahl 150. Also dass immer wieder so etwas ist, dass der Mensch einen bestimmten Anzahlbereich sucht. Jetzt gibt es 2011 eine Untersuchung über Twitter, wo man jetzt erstmal vermuten würde, da stimmt das ja gar nicht. Und was kommt raus? 380.000 Tweets wurden untersucht. 3 Millionen Nutzer wurden untersucht von Bruno Consalves und anderen. Was kommt raus? Durchschnittszahl zwischen 100 und 200. Mehrzahl 150.
Ich verstehe die Zahl nicht. Also wurden von diesen 3 Millionen Usern jeweils 380.000 Tweets oder wie?
Es wurden 380.000 Tweets untersucht, wer die geschickt hat, wer die gesendet hat. Es wurden. Wohin etwas geschickt hat. Um rauszukriegen, was ist der Traffic? Wie ist die Häufigkeit? Gibt es eine nachvollziehbare Situation, ob jetzt, im Prinzip könnte man sagen, wie ein Soziogramm. Das heißt, wir schicken jetzt Tweets untereinander und jetzt sind es 83.000, dann schauen wir mal, ob wir mit allen kommunizieren oder nur mit dem Teil kommunizieren. Und da war das Verblüffende, dass es offensichtlich eine Situation ist, dass die Mehrzahl mit 150 kommuniziert, und eine ganze Menge noch mit 100 und noch eine Menge mit 200, aber es geht auf die 150 hin. Ja, also offensichtlich eine anthropologisch spannende Zahl. Das geht weiter. Cameron Marlow Data Team haben 2011 Facebook untersucht. Und auch dort gibt es sehr, sehr viele, die viel mehr Freunde haben und Ähnliches mehr. Auch hier ist die Zahl 120, bei der im hohen Maße eine Kommunikationskultur entsteht, in denen die Einzelnen verschärft ihre soziale Beziehungskultur pflegen. Ja, wenn ich WhatsApp jetzt nehmen würde, wo ich keine Untersuchung jetzt bieten kann, wäre das sozusagen nicht gegeben. Und diese starken Beziehungen, diese Strong Ties sind 12 Personen, ja, auch in der heutigen Kultur. Und da würde ich sogar noch sagen, das könnte sogar mehr sein als in meiner Kultur, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich das untersuchen würde, dann würde man bestimmt darauf kommen, dass diese ganz starken Beziehungen so viel auch nie vertreten waren. Dass nachträglich manchmal auch das zugeschrieben wird, aber dass wir eben in bestimmten Phasen ähnlich ticken und takten wie frühere Jugendkulturen oder frühere Menschen genauso. Dass wir sozusagen eine bestimmte Form haben von starken Beziehungen, erweiterten Beziehungen und ähnliches mehr. Was sich verändert hat, ist, dass sozusagen aus der traditionalen Kultur die jeweiligen Verbindungen und die Logiken, die man benötigt, um eine Stelle zu kriegen, Informationen zu kriegen, sich wandelt und dass diese peripheren Strukturen immer wichtiger und immer bedeutsamer werden. Das werde ich später nochmal auflösen. Wichtig ist mir erstmal, Ihnen bewusst zu machen, dass das, was so passiert draußen in der Welt der Jugendlichen oder digitalen Welten, andere Formen sind, andere Ausdrucksformen, aber dass sie gar nicht so weit weg sind von diesen alten Geschichten. Das sind jetzt Aufnahmen, die ich gemacht habe bei der Gamescom. Ich war eingeladen bei der Gamescom auch da ein bisschen was zu erzählen über Computerspiele und all was so passiert. Und dann habe ich mein Foto mitgebracht und bin ein bisschen da rumgelaufen und habe da so ein paar Jugendliche fotografiert. Was machen die? Die repräsentieren sich als Teil einer Gilde, als Teil eines Clans, als Teil von Computerspielewelten, in denen sie auch sich als Stammesgemeinschaft wahrnehmen. Das heißt, es sind gelebte Stammesgemeinschaften. Aber sie machen natürlich auch dann in diesem Bereich ein Event, drücken sich aus in Form von Selbstwirksamkeit. Sie werden wahrgenommen, sie werden fotografiert, sie können etwas bewegen und sie deuten um. Da ist wieder diese These von Social Cultural Studies interessant. Das heißt, am Anfang habe ich Ihnen gesagt, Achtung, es kann Medien geben oder Medieninformationen, die Sie beeinflussen, wo Sie keine Chance haben. Aber bei diesen Computerspielen ist es zum Beispiel oft so, dass jemand Computer spielt, aber dann später in seinem sozialen Verhalten nicht das einfach eins zu eins übernimmt, sondern transformiert und seine biografische und soziale Erfahrung Ausgangsbedingung ist, wie ein Medien benutzt wird. Und damit haben wir die beiden Pole, wie Medien wirken. Also Medien wirken immer und können wirken, aber sie können manchmal ganz kompliziert wirken. Vor allem wird selten diskutiert, aber das werde ich heute Ihnen nicht weiter erzählen, nur mal als Andeutung, das Medium selbst hat einen massiven Einfluss auf Sie. Nietzsche sagte, als er eine Schreibmaschine hatte, um seine Texte zu schreiben, die Schreibmaschine schreibt sich in mein Gehirn rein. Die Art und Weise, wie sie agieren, mit welchen Medien sie agieren, verändert die Transformation dessen, wie sie denken, wie sie fühlen. Ich nenne das die Disposition der Wahrnehmung wandelt sich. Das ist ein Unterschied, ob ich sequenziell denke mit einem Buch oder mit einem Hypertext, ob ich mit Internet arbeite oder ob ich Fernsehen schaue, ob ich jetzt ein Fernsehgerät habe der neuen Generation, Smart TV, wo ich interaktiv zugleich das verschmelzen kann mit Computer oder ob ich jetzt zum Beispiel Smart TV benutze, backlean, einfach nur als Beobachter und lasse das auf mich wirken. Das verändert vieles am Denken und Wahrnehmen. Wir lassen das mal im Hinterkopf und betrachten nur diesen Aspekt. Jugendliche benutzen sozusagen jeweils ihre Erfahrung, um zu einer Orientierung zu kommen, die ihnen hilft, Welt und Wirklichkeit zu verstehen. Und sie machen das nicht als Einzelerfahrung, sondern sie machen das in einer Peer-Generation, also bei Peers, und dies halt eben in Gruppierungen, die man auch als Stammesorientierung sich vorstellen kann. Jetzt gibt es interessanterweise den Begriff Clan, gerade auch beim Computerspiel. Ja? Und da ist etwas sehr Verblüffendes. Ich muss zugeben, das war mir nicht bewusst, bevor ich jetzt da mit den E-Sportlern mich auseinandergesetzt habe. Die E-Sportler, die haben nämlich sehr früh angefangen, den Begriff des Clans zu okkupieren. Das heißt, wenn ich sie jetzt gefragt hätte, glaube ich, wäre ich nicht so sicher gewesen, ob alle gewusst hätten, dass sozusagen Clan nichts mit dem klassischen World of Warcraft zu tun hat, sondern was zu tun hat mit Wettbewerb, mit Turnieren und dass darin eine ganz bestimmte Art des Computerspiels benutzt wird für etwas, was vergleichbar ist von Bundesliga. Und das ist für uns auch eine neue Herausforderung, eine ganz neue Form der Ideen, der Vorstellung. Wir diskutieren nicht, ob das ein Problem ist, dass jetzt Sportler Tag und Nacht trainieren, sobald sie überhaupt Zeit haben. Schauen Sie mal an, wie viele Verletzte Borussia Dortmund hat, wie viele Verletzte Eintracht Frankfurt hat. Das heißt, da wird ein Raubbau betrieben, die zerstören ihre Gesundheit. Und ich habe sehr viele Personen erlebt, die früher eben Leistungssport gemacht haben, aber auch Schwimmer und Ähnliches, die gesagt haben, Rücken kaputt und vieles mehr. Das heißt, wir finden das toll, weil die ein bestimmtes Vorbild sind für Leistungsfähigkeit und damit haben wir so eine Form von auch Idolzuordnung. Wenn das jetzt bei Sport passiert, im Kontext von Computerspielen, kommen wir natürlich in eine Krise, dass wir dann sagen, die sind hier nicht lebensfähig. Was schätzen Sie denn, wie, ab welchem Alter ein E-Sportler, bis zu welchem Alter er maximal Höchstleistung bringen kann in der Regel? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also 21, 23, sagt man, haben die maximal. Danach werden sie Trainer. aber sie haben sozusagen nicht mehr die Möglichkeit, diese Konzentration, Adaptionsfähigkeit umsetzen zu können. Aber auf jeden Fall ist es spannend, sich zu überlegen, dass auch was Sie hier sehen, ist ein Live-Bild von der Gamescom. Das heißt, Tausende von Jugendlichen schauen wie beim Fußball jetzt den Computerspielen zu. Also wo man erstmal auch einen Zugang dazu braucht, dass dies als adaptionsfähiges, reizvolles Element dargestellt wird. Also ich würde erstmal schon vorab so eine These wagen. Das ist auswechselbar, was der Mensch als Passion für sich nimmt. Das kann Sport sein, Fußball sein, das kann Tennis sein, das kann E-Sport sein. Das hängt zusammen mit ganz bestimmten Erfahrungen einer sensiblen Phase. Entscheidend ist aber, dass es einen Bedarf gibt, auf der einen Seite sich einer Gruppe zuzugehören, also zuzusortieren und zugleich aber auch in einer Passion zu verfallen. Und diese Passion hat was mit im Prinzip Religion zu tun. Das heißt, die Art und Weise, wie jemand sich darin verbindet in einer Gruppe, ist was wie eine soziale Gemeinschaft und religiöse Gemeinschaft. Ich fühle mich in einer Community geborgen und Community, Kommunion und so, da gibt es sehr viele Verwandtschaften. Okay, das heißt, das sind die E-Sportler. Und das ist jetzt eine andere Welt. Diese Welt ist die Welt der Gilden. Und das ist die Welt, die wir eigentlich verbinden, wenn wir an Clans denken. Die Gilden sind hochgradig interessant, weil sie ganz wesentlich und bedeutsam sind, um heute in einem Spiel wie World of Warcraft agieren zu können. World of Warcraft ist ein Spiel, wo man alleine nicht in der Lage ist, Aufgaben zu erfüllen. Ich werde gleich noch was da zeigen. Das heißt, man muss miteinander kooperieren. Und ich habe auch sehr oft schon erlebt, dass bei uns in der Hochschule auch Gildenspieler bei uns arbeiten, schreiben. Die schreiben das dann meistens bei mir. Und da kriege ich natürlich sehr schöne, spannende innere Einblicke über die jeweiligen Kulturen, die Kommunikationsformen und ähnliches mehr. Und einmal hatte ich das Glück, dass einer, der Europa-Liga spielt in World of Warcraft, dann auch zugleich bei mir geschrieben hat, wie auch seine Lebensgefährtin. Und das war natürlich spannend für mich rauszukriegen, ob und wie die Computerspiele auch auf den wirken und was da eigentlich zentral ist und wichtig und spannend ist. Und da sagt die mir, die Beziehungspartnerin, dass das hochinteressant wäre, dass die jeweiligen inhaltlichen Aspekte von den jeweiligen Spielen nicht den geringsten Einfluss hätte auf sein Verhalten. Aber es gäbe was anderes, was sie beobachtet hat. Habe ich noch nie in einer Untersuchung gelesen, das ist hochinteressant. Die sagte, dass er eine antizipierende Kompetenz entwickelt. Er muss, um die jeweiligen Aufgaben bewältigen zu können, schneller sein als der Gegner. Er muss sozusagen Dinge voraussehen. Und diese voraussehende Situation führt zu einem voraussehenden, prägenden Denk- und Wahrnehmungssystem. Der hat geantwortet auf Fragen, die seine Freundin nicht formuliert hat. Das hält eine Frau auf Dauer nicht aus. Das heißt, die Beziehung war irgendwann am Ende der Arbeit dann auch getrennt. Aber das ist interessant. Also damit will ich deutlich machen, Achtung, Computer oder neue Medien haben Auswirkungen, aber ganz anders, als wir manchmal denken. Und auch sehr komplex. Auf der einen Seite direkt, einmal indirekt oder subjektiv in bestimmten Kontexten. Jetzt ist es so, dass sozusagen jetzt dieses Spiel besonders problematisch ist für Suchtverhalten. Vielleicht hat Herr Theis auch der letzte Mal ein bisschen was darüber erzählt, weil das Spiel nicht endet. Oder weil es sozusagen eine Situation hat im Netz, wo immer wieder die Möglichkeit geht, da weiterzuspielen. Oder wo ich habe ein Avatar Stunden und Tage und Wochen lang erarbeitet und dann kann da kaputt gemacht werden. Da gibt es eine ganze Menge an belasteten Elementen, die die Begünstigung, sich da in so einem Spiel zu verlieren, sehr deutlich hervorhebend erkennbar machen. Das heißt, jetzt ist aber die Situation so, dass ich Erfolg habe nur durch Lösung von Aufgaben. Das nennt man bei der Computerkultur Quests. Und jetzt brauche ich aber andere Leute. Also um zum Beispiel einen Dinosaurier zu erledigen, im klassischen Sinne eines Spieles, brauche ich 8 Stunden mit mehreren Leuten, um diese Aufgabe zu bewältigen. Das heißt, man kommt in bestimmte Problemsituationen. Genau genommen nennt man das Dungeons. Dungeons sind Verliese und viele Elemente geschehen darin, dass man in diesen Verliesen irgendwelche Aufgaben zu erfüllen hat. Und damit entstehen Sogwirkungen. Na, aber wir haben sozusagen auch hier die Situation, die Gilde selbst, die jetzt zentral spielt, sind Strong Ties. Und das Feld, mit dem man jetzt mit Leuten in Kooperation ist und handelt, sind Weak Ties. Das heißt, wir haben auch da die Situation, dass starke Beziehungen und schwache Beziehungen miteinander in einer Kooperation oder in einer Kontinuität stehen. Und damit sich dieses andere Prinzip wiederholt. Meine These wäre, dass die Gilde eine Remythisierung des Stammes ist. Gilden knüpfen bewusste oder unbewusst an den Mythos der Stammesgemeinschaft an. Das ist nämlich interessant, dass natürlich auch die Dinge fantasiert werden, wie die Leute glauben, was Stämme sind. Nicht wie Stämme waren, sondern was man für Vorstellungen hat von Stamm. Das können Sie auch sehen an der Begeisterung und der Faszination eben von diesen alten mythischen Welten. Gerade bei der Gamescom, wenn Sie da rumlaufen, also 80% von all diesen Bildern, was da zu sehen ist, hat was mit Mythos zu tun oder von Aufarbeitung von Mythos. Und wenn Sie die Computerspiele anschauen, finden Sie da auch sehr viele Bezugspunkte. Und das ist natürlich spannend zu fragen, warum hat der Stamm so ein spannendes Element? Na, ich deute schon mal an, ist ja völlig klar, wenn in einer Gesellschaft das Individuum immer wichtiger wird und wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo das Individuum immer mehr entscheiden muss, gibt es Sehnsuchtshorizonte. Ja, es gibt zum Beispiel die berühmte These von Max Weber, der gesagt hat, in dem Moment, wo die Religion keine Bedeutung mehr für den Menschen hat, entsteht eine Entzauberungsdimension und den Wunsch nach Wiederverzauberung. Das heißt, wir haben sozusagen jetzt hier ein Element der Wiederverzauberung, wo versucht wird, aufgrund des Verlustes, und das ist die zentrale Aussage von Max Weber, der Erlösungsgewissheit, eine Alternative zu schaffen, der Zugehörigkeit. Erlösungsgewissheit ist das, was meine Mutter hatte, die auch in ihrem Leben sehr schwierige und problematische Lebenssituationen zu bewältigen hatte und nicht so einfach. Und die hat im Glauben eben dann die Kraft gefunden, weil sie das Gefühl hat, sie wird erlöst. Jetzt haben bei uns viele das Gefühl, sie werden nicht mehr erlöst. Und sie haben keine Sicherheit, wo sie dazugehören. Und damit entsteht eine Sehnsucht. Und man sucht sozusagen partiell oder auch agil in verschiedensten Weisen, dieses wieder neu zu gestalten, dass diese Kraft auftaucht. Das heißt, eine Gilde hat vor allem die Funktion nach Anerkennung, Gemeinschaftsgefühl, Geborgenheit, Geschmackskoalition, dazu sage ich später noch etwas, gegenseitiges Verständnis, Bereitschaft für Kooperation und Entlastung vor kognitiv-rationalen Anforderungen des Alltagslebens. Je stärker unser Bildungssystem auf die Kognition und Rationalität abhebt, umso bedeutsamer werden Computerspiele für Identitätsbildung. Das kann man sehr schön sehen, wie sozusagen unser Bildungssystem ja, die Komplexität von Wissen überhaupt nicht aufnimmt, sondern verstärkt aufgrund auch der sogenannten PISA-Diskussion das Kognitiv-Rationale, das Wissen akkumulieren, Erklärungswissen immer mehr favorisiert und Input-Output in Vordergrund stellt, Lösung von Aufgaben und nicht Kompetenzerwerb. Da gibt es viele Diskussionen und in vielen Institutionen der Schule ist das auch anders, aber von der Tendenz taucht das auf. Und da ist natürlich die Spielewelt oder die Medienwelt ein Gegenkorrektiv.
Gegen was nochmal?
Gegen den Verlust der Erfahrung der Gemeinsamkeit. Das heißt, ich habe sozusagen in der Situation, oder man hat die Vorstellung, früher war etwas gemeinsam, war stark, das löst sich auf, ich bin gezwungen heute in Permanenz eigene Entscheidungen zu treffen und ich werde in eine ständige Reizreaktion gebracht. Im Bildungssystem werde ich gezwungen, sozusagen meine Fähigkeiten nicht zu entwickeln, Gemeinschaft zu zeigen, sondern ich werde gezwungen, mich abzugrenzen, in Konkurrenz mich zu verhalten. Und da entsteht der Wunsch, ich brauche eine Gruppe, wo ich mich wohlfühle, da entsteht der Wunsch, dazugehörig zu sein, indem eben dieser Druck weggeht. Ich meine, dass wir Individuen ausbilden, die in Aufgaben sich bewähren, wo das Ergebnis vorher feststeht. Und indem sozusagen Wissen erfüllt wird als wiedergabbares Element dessen, was konzeptionell vorgedacht ist. Es gibt kein forschendes Lernen, in dem der Einzelne seine Potenziale in seinen Fähigkeiten entsprechend neu sucht, gestaltet und damit die Potenzialität von seiner persönlichen Entwicklung und der sozialen Dimension, die er lebt, erfährt. Das heißt, es ist eine verengte Form des Wissens, in dem sozusagen der Lernende nicht als produktive Kraft der eigenen Entwicklung wahrgenommen wird. Und damit entsteht sozusagen ein doppelter Verlust. Wir haben den Verlust auf der einen Seite, dass der Einzelne sich nicht integriert fühlt in der Gesellschaft. Er muss das kognitiv leisten. Sie müssen heute sich bewusst machen, dass Sie zugehören. Das ist nicht mehr so, dass Sie das wussten. Wie ich früher, dass ich Sohn bin von und Teil einer Gemeinschaft, die im Dorf in 50er Jahren noch funktioniert hat, sondern ich muss heute selbst mich darum kümmern, dass ich Freunde habe, ich muss mich darum kümmern, dass ich Geschmackskoalitionen habe, um für mich das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu. Und deswegen brauche ich natürlich auch heute, ich persönlich nicht, weil ich da so vielleicht eine andere Generation habe, das Handy. Also sozusagen die Strukturfunktion der Community und der Gemeinsamkeit, der Erlösungsgewissheit des Göttlichen ist heute das Handy. Das heißt, mit dem Handy habe ich sozusagen die Möglichkeit, dass ich Zugriff habe, Gott ist da. Gott ist aber jetzt die Symbolisierung für das erreichbare Möglichkeit der Kontakte. Und das ist dann hochinteressant, wenn Sie diese Viererzahl des Enterprise 2.0 nehmen. Zuerst suchen Sie die Person des inneren Kreises, dann geht es weiter. Sind die nicht da, gehe ich zum Nächsten. Und dann bis zum Ende gibt es irgendwann eine Person, die plötzlich erreichbar ist, die dann eine zentrale Bedeutung hat in einer Eventkultur. Das ist eine völlig andere Form der Vergemeinschaftung, als wir die früher hatten. Ja. Ja, und Sie müssen sozusagen etwas neu gestalten. Aber das Bildungssystem, das wollte ich damit nur andeuten. Und noch viele andere Sachen, die ich jetzt nicht entwickeln werde, passen da rein in dieses System, dass der Einzelne eine Form hat der ontologischen Desorientierung. Ontologie, die Lehre vom Sein. Das heißt, dass jetzt jemand für sich selbst eine Form hat von Kohärenz, von Selbstwirksamkeit, Selbstidentität oder Einbindung in ein Wir-Gefühl, ist nicht selbstverständlich, sondern muss erarbeitet werden. Also von der braucht man sozusagen Elemente, um das zu erreichen. Und da haben die neuen Medien bieten etwas, was in der Gesellschaft so nicht selbstverständlich da ist. Theoretisch ist das da, ja? Aber sie müssen das sehr aktiv leisten, das umzusetzen. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Wie jetzt Communities entstehen. Sie können eigentlich ein Experiment machen. Sie gehen an Main und werfen einen Stein ins Wasser. Jeden Tag um 3 Uhr, spätestens in 4 Wochen, haben Sie eine Community. Das wäre meine These. Das heißt, Sie können machen, was Sie wollen. Das ist völlig egal, sondern Sie brauchen nur eine Kontinuität des Handels und Sie brauchen Poser, die das nachmachen und die darin eine Erfüllung finden. Ich werde Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Die sind völlig schräg. Die sind sowas abgefahren und schräg, dass man sagen kann, normalerweise würde man sagen, das sind psychoemotionale Verirrungen, sind Personen, die man sozialpädagogisch betreut, heute sind das Communities. Ja? Das heißt, es ist wichtig, da sich bewusst zu machen, ich habe einen Bedarf nach Anerkennung, ich habe einen Bedarf, ich will wahrgenommen werden, ich habe einen Bedarf, ich gehöre dazu und das kann sich ändern. Jetzt schauen Sie sich mal an, jetzt haben wir hier Online-Gemeinschaften, Communities, einfach entstanden aus einer Situation, dass ich ein Wir haben will. Das heißt, die Ethnologie und die Soziologie sagt, ein Community entsteht dann, wenn das Gefühl entsteht, dass das Ich partiell sich auflöst und zu einem Wir wird. Da haben wir in Deutschland natürlich ein ganz schweres Erbe. Ja, das war ja auch eine Situation im Nationalsozialismus, dass man gesagt hat, wir und nicht ich. Andererseits verloren wir damit auch diese Geborgenheit, weil es wir Geborgenheit gibt. Und wenn Sie heute ins Stadion gehen, ist es ja auch zum Beispiel so, dass der Wunsch nach wir teilweise wieder in Ebenen abdriftet, wo das wieder sehr kritisch wird. Ja, wo man dann zum Beispiel, was ich jetzt gehört habe, dass heute Nachmittag um 3 Uhr schon wieder kräftige Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen den verschiedenen Fangruppen. Ja, dass das wir Angst hat, das andere wir auszuhalten. Das wäre für mich zum Beispiel eine Notwendigkeit von Erziehung, von Pädagogik, also jemand zu vermitteln im Sinne der Wahrnehmungsveränderung, dass er merkt, wir ist mehrfach. Wir ist nicht nur meine Gruppe, nicht nur meine Ethnizität, sondern es ist berechtigt, dass andere auch ein Wir haben. Also da würde ich zum Beispiel sagen, müssen wir pädagogisch viel leisten. Das heißt, wir halten mal fest, ein starkes emotionales Zusammengehörigkeitsgefühl ist wesentlich, unabhängig von irgendwelcher Zeit. Und jeweils wird es gesucht, es findet andere Kanalisierungen. Und so haben wir das auch sozusagen bei den Medien genauso. Und wir haben die Situation, dass jetzt das Netz eben dieselben Parameter hat, aber die Netzgemeinschaften haben etwas Fluides. Sie haben etwas schneller wechselt, was schneller sich verändert. Im Vergleich jetzt zu Gemeinschaften, die sich aufgrund von sozialer Erfahrung beziehen. Gleichwohl, wie gesagt, wäre die These, dass durchaus da Verwandtschaften entstehen. Die Kommunikation im Netz über eine Plattform ermöglicht Austausch von Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen. Und für den Menschen ist das letztlich im Sinne der Zuordnung von dem Wir nicht wesentlich, ob ich jemanden sehe. Es ist klar, wenn ich jemanden sehe, auch Körperkontakt habe und Ähnliches, das ist eine andere Erfahrung. Aber im Sinne des Wirs und des Gemeinschaftsgefühls kann es auch sein, dass jemand, der im Netz mit anderen in Verbindung tritt, ein intensiveres Gefühl hat von Wir, als das im realen Leben der Fall hat. Das kommt dann auf Erfahrung auch an, was wer wo wie erlebt hat und wie er damit umgeht. Ein besonderer Wert von Online-Gemeinschaften liegt in dem subjektiven Gefühl der Wiederverzauberung. Online-Gemeinschaften bieten eine ontologische Verortung, Hilfe des gemeinschaftlichen Erlebens. Nochmal Zusammenfassung von dem, was wir jetzt hatten. Und es wird in dem Bild auch zum Ausdruck gegeben. Also auch da wieder die Situation, der Mensch braucht Halt, der Mensch braucht eine Orientierung. Was ein wesentliches Element von Religion früher war, übernehmen heute die Netzgemeinschaften, das ist die Reduktion von Komplexität. Reduktion von Komplexität. Die Orientierung und die Verknüpfung mit anderen Menschen. Drei wesentliche Elemente, die klassisch waren, als Aufgabe die Religion auch hatte, werden sozusagen heute angeboten von sozialen Gemeinschaften, auch im Netz, in allen Bereichen, ich zeige Ihnen gleich auch noch andere Bereiche, und helfen damit sozusagen dieses verunsicherte Netz, Leben in Netzen zu erleben. Hier finden Sie das schon bis auf die Spitze zugetrieben. Hier habe ich Ihnen was ausgesucht, die Kirche der Kopimisten. Die nennen sich sogar Kirche, das ist doch der Wahnsinn. Zitat aus der Webseite. Sie fördern Potenziale und sind an Ressourcen ihrer Mitglieder interessiert. Die Erfahrung der Solidarität und der gemeinsamen Erfahrung verdeckt die Wunde der Individualisierung und es führt dazu, kollektive Erfahrungsräume zu erleben, vom Ich zum Wir. Und was sie machen, sind Daten zu tauschen. Das sind im Prinzip Personen, die sagen, wir dürfen nicht Copyright favorisieren, sondern den Tausch von Daten, offenes Netz. Und über dieses Element sagen sie, wir sind eine Gemeinschaft und die Gemeinschaft versteht sich als Kirche. Ja, das ist völlig verrückt. Im Sinne dessen, wie wir früher Kirche definiert haben und wie wir normalerweise jetzt Kriterien für Kirche darstellen würden. Ja, das bin ich auch skeptisch, ob der Begriff Kirche da angemessen ist. Wichtig ist nur sozusagen, sich bewusst zu machen, ich brauche etwas und ich brauche Leute, die ähnlich denken und dann habe ich die Chancen, da Zusammenhänge darzustellen. Das ist eine Gemeinschaft, da sehen Sie das auch zum Beispiel. Die Kirche der Kopimisten hat Zulauf und die Kirche der Second Life-Menschen hat Abgang. Das heißt, es gibt dann bestimmte Phasen. Second Life war mal vor 3, 4, 5 Jahren ein Hype. Heute ist das nicht mehr so aufregend. Auch da, aber wichtig ist es, entsteht etwas, das ist wieder ein Element, was Sie aus den Urvölkern sehr schön herauslesen können, dass ein Urvolk über die Stammeszugehörigkeit definiert hat, exogen und endogen. Exogen, fremder Stamm, endogen gehört zum Stamm. Und so ist es auch, gehört zu Second Life, ist Mitglied von Second Life, ist nicht Mitglied von Second Life, ist Mitglied von Kopimisten, ist nicht Mitglied. Und so gibt es eben die Verortung und auch die Identitätsstabilisierung. Man grenzt sich ab und schafft damit auch Zuordnung. Ein Verhalten, was ganz typisch jugendkultureller Identität ist, ich habe das auch gemacht als Jugendlicher. Ich habe damals alle, wie meine Generation damals, Jeans angezogen, bewusst, um gegenüber den Erwachsenen sich abzugrenzen. Und die Jeans waren nicht immer selbstverständlich gewaschen, die waren auch ein bisschen schmutzig und ähnliches mehr. Wir haben noch mehr gemacht, was die damaligen Älteren sehr in Entsetzen gebracht hat. Wir haben sie Haare lang wachsen lassen. Und wir haben noch etwas gemacht, was so unfassbar war für die damalige Zeit. Und der größte Schock war, wir haben nichts getan. Wir sind einfach an irgendwelche Stellen gegangen und haben nichts getan. Man nannte uns dann Gammler und glaubte, dass der Untergang der Gesellschaft kurz bevorsteht, weil sozusagen diese Menschen nicht mehr arbeitsfähig sind und ähnliches mehr. Das ist völlig verrückt, wenn man sich überlegt, was sozusagen alles aus diesen Leuten geworden ist und wie man das jeweils zugeschrieben hat. Das schafft auch zum Beispiel für jemanden, der etwas älter ist, eine gute Chance, ich nenne das die Gnade des Alters, dass man zum Beispiel Verhalten von heutigen Jugendlichen ganz anders bewertet. Man kann zum Beispiel jetzt auch da auf zwei Ebenen werten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Stammeszugehörigkeit, ich verstehe jetzt den Stamm dieser Jugendlichen, dann versuche ich nachzuvollziehen, warum die jetzt, das nennen die heute Chillen, wir nennen das Gammeln, wenn die jetzt sozusagen sich rausziehen und erstmal eine Phase brauchen, dann 3, 4 Mädchen gleichzeitig und erstmal wie im Leben sozusagen für sich zurechtkommen, ob ich das sage, das war genauso wie damals, oder ob ich sage, fremde Welt und dann negativ sanktioniere und damit nicht zu einem Lernverhältnis komme. Ja, das ist eine sehr große Schwierigkeit für ältere Personen. Das nennt der Müller, ein Ethnologe, der hier in der Uni gelehrt hat, Senioritätsprinzip. Das heißt, der Senior hat große Probleme zu akzeptieren, dass das, was in der Gesellschaft sich verändert, okay ist. Und er erkennt nicht die Vergleichbarkeit zu seiner eigenen Entwicklung in der Zeit, wo er als Jugendlicher war. Das müssen wir leisten. Das heißt, wir müssen eigentlich leisten, dass wir sagen, Kinder und Jugendliche brauchen eine Zuordnung. Bei mir war es Jeans, lange Haare, Gammeln. Jetzt ist das Second Life, Kirche der Kopimisten oder Facebook. Aber es ist im Prinzip nichts anderes. Von der Grundstruktur wird Ähnliches gewünscht und gedacht. Ich zeige Ihnen nur mal hier, ich habe jetzt gerade eine Dissertation mitbetreut zum Thema Feierabend.de. Das sind jetzt meistens Personen, die in irgendeiner Weise in eine Lebenskrise gekommen sind. Das ist die Ursache. Mann, Frau gestorben, Krankheit oder Ähnliches und beginnen jetzt, sich neu zu rekonstruieren und entwickeln Communities im Netz. Und das ist sehr spannend, weil auf der einen Seite gibt es Personen, die nur im Netz sind. Es gibt Personen, die Offline-Beziehungen entwickeln, dass es Gemeinschaften gibt, Treffpunkte und ähnliches mehr. Und es gibt welche, die das mischen. Und dabei kann man sehr, sehr spannende Prozesse erleben, auch wo es immer wieder dazu hingeht, der Definition, wer bin ich oder was, wo, wie kann ich mit dem Leben machen und wie finde ich Leute, die ähnlich denken und die ähnlich fühlen. Das heißt, wir können sozusagen diese Prozesse genauso bei älteren Personen erleben, nur anders. Das geht dann nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie mit jungen Leuten. Wir müssen da schon differenzieren in der Art und Weise, was jetzt zum Beispiel ein 60-Jähriger jetzt vom Netz will, aber dass der Beziehungskultur will, dass der sich vergemeinschaften will, dass er einen Sinn sucht, ist gleich. Die Geschwindigkeit der Chats und dass sie eher dann auch diese Kombination des Real-Lives mit Online-Offline-Vermischung suchen, das ist auffallend. Aber es ist auf jeden Fall auch so, dass sie eben lernen, auch Stück für Stück mit der neuen Kommunikationskultur zurechtzukommen, aber anders. Ja? Und in der Regel aber auch, wenn sie das selbst für sich erleben, dass das einen Vorteil hat, positiver damit umgehen können. Berlin, Tag und Nacht, das ist momentan ein Hype, ja. Nur mal da auch als Erinnerung, da könnte ich Ihnen jetzt viele Sachen erzählen und zeigen über die Entwicklung von Soaps und von allen möglichen Sachen, die im Fernsehen gelaufen sind und wie viele Personen Sie kennen mussten, um einer Soap zu folgen und wie viele Personen Sie heute kennen müssen. Sie sehen schon an dem Bild, dass Berlin Tag und Nacht eine Vielfalt von Figuren hat.
Darf ich kurz das hinzufügen? Ich habe neulich in der U-Bahn vielleicht 11 oder 12-jährige Mädchen gesehen, die anscheinend die App von diesem Programm hatte und dann auf die App schauen durch die
öffentlichen. Ja. Ja, das ist eine von diesem Stamm. Dieser Stamm ist die Scripted Reality Community. Und das ist jetzt, das meine ich mit dem, ist auswechselbar. Es kommt darauf an, sie hat aus irgendwelchen Gründen eine Sendung gesehen oder einen Freund und eine Freundin gekannt, die das gut findet. Und dann wird die animiert und daraus entsteht Stück für Stück eine Gemeinschaft und ist natürlich in diesem Kontext sehr, sehr groß, weil über die Präsentationsmöglichkeit in den Medien eine Menge an auch Kommunikationskultur entsteht. Aber es ist doch interessant, dass jeweils ein Bedarf besteht, dass daraus eine Community entsteht. Ja, das ist das Verrückte. Im Sinne dessen, dass man den Bedarf hat. Ja? Das heißt, die künstliche Realität des Fernsehens wird in Facebook oder in verschiedensten Elementen der App-Kultur fortgesetzt. Die Seite bezählt, die Facebook-Seite hat 2,8 Millionen Fans. Das sind schon Dimensionen. Na, wie gesagt, das sind jetzt diese Randbereiche, wo jetzt nicht sehr viel Kommunikation zwischen denen abläuft. Aber der Wunsch, irgendwo dazuzugehören, denke ich, ist eindeutig, ist ganz klar. Ja? Und es ist auch natürlich wie bei der Bravo, wenn man jetzt früher in meiner Jugend das geschaut hat, wurde die Bravo gelesen von 12, 13, 14 Pädagogen, haben jahrzehntelang umsonst sich bemüht, ein kritisch-reflexives Verhältnis zur Bravo zu entwickeln. Wenn die Leute aus der Pubertät draußen waren, hat kein Mensch sich mehr für die Bravo interessiert. Meistens nach der Hälfte der Pubertät war es schon vorbei. Und so ist es bei vielen Sendungen in dieser Weise auch, scheinbar. Ich habe das schon auch erlebt. Ich habe ja auch sehr viele jüngere Studierende und teste immer mal, ob die so Ahnung haben von auch Soap-Operas und ähnlichen Situationen mehr. Ich bin im Bereich sozialer Arbeit tätig, Gesellschaftswissenschaften, soziale Arbeit. Und da war keine Studentin zu sagen, dass sie die Sachen guckt, weil sie dann befürchtet, es wird negativ sanktioniert. Aber ich kriege das schon raus. Also ganz klar, man braucht ja nur mal irgendwelche Bilder zu zeigen aus diesen Szenen und dann sieht man am Augenaufschlag, dass die merken, wer das ist. Also insgesamt ist es aber so, das will ich damit eigentlich andeuten an diesem Beispiel, diese Lebenswelten aus den Medien länger im Alter hängen bleiben. Früher war das 13, 14, diese Phase, und dann gibt es das nächste. Heute vermischt sich das aufgrund der konvergenten Nutzung. Also die konvergente Nutzung wäre, da gibt es ein Fernsehen, Scripted Reality, da gibt es eine App und da gibt es Facebook. Und das vermischt sich zusammen. Und das ist natürlich dann von daher eine Vielfalt von Lebenselementen. Jetzt zeige ich Ihnen eine neue aktuelle Welt, die doch ganz heftig ist. Das ist Sami Slimani. Das ist der Herr Tutorial. Herr Tutorial ist ein junger Mann, der in Themen Beauty, Fashion und Lifestyle Informationen entwickelt, in denen er die Menschheit beglückt, dass er erzählt, wie was funktioniert oder wie was dargestellt wird. Und aus dieser Idee des Tutorials, der visuellen Darstellung, ist eine immer stärker werdende Bewegung, dass die Menschen, die Jugendlichen in diesem Alter, 15, 13 bis 17 und darüber hinaus, den Wunsch haben, dass sie Dinge visuell erklärt bekommen. Das ist sehr erstaunlich. Das heißt, ich habe jetzt die ersten Erfahrungen von Studierenden. Ich bilde jemand aus in Multimedia oder Multivision und dabei tauchen auch Elemente auf, wo man mit Photoshop arbeiten muss. Es ist kein Photoshop-Seminar, aber Photoshop braucht man auch. Und da gibt es manchmal komplizierte Befehle. Und ich tue ja keinem ein Programm erklären, die müssen das alles sich selbst aneignen. Und wenn aber sozusagen jemand nicht weiterkommt, dann helfe ich schon mal. Und dann wollte ich mal jemand helfen, weil er nicht weiterkam. Dann sagt die zu mir, ich will von Ihnen keine Hilfe, ich will wissen, wo das Tutorial ist. Das ist hochinteressant. Ja, das heißt, dass die Textbasiertheit auch als Suchbewegung sich verändert. Das könnte ich jetzt Ihnen massenhaft Beispiele zeigen, was da passiert. Teilweise zeige ich das noch, bis hin zur Khan-Akademie. Also wo in verstärkter Weise Visualität als Information des deklarativen Wissens im Netz, in YouTube auftaucht. YouTube ist momentan sozusagen einer der wesentlichen Teile, wo Sie Informationen holen können. Wenn Sie früher eine Gebrauchsanweisung angeschaut haben, schauen Sie heute sozusagen Tutorials. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie auch unsere Gewohnheiten des Lesens, des Denkens und des Aneignens von Wissen sich wandeln. Das heißt, die Dominanz des Visuellen zeigt sich hier sehr, sehr, sehr markant. Und so aufregend ist das nicht. Also man könnte jetzt nicht sagen, jetzt aus Sicht eines Erwachsenen, dass das jetzt Dinge sind, die jetzt professionell gemacht sind, sondern sind locker, sind friedlich und teilweise sind sie auch sehr gut. Ich werde Ihnen auch Sachen zeigen von den Stars der Szene. Das Interessante bei der Gamescom war, dass die Computerspiele schon sehr viel ausgelöst haben. Aber irgendein einen der Tage war die Hölle los. Abends hunderte, tausende von Jugendlichen, die vor den Hallen gekämpft haben, um gute Plätze zu kriegen für die Stars von eben genau diesen Szenen, den YouTube-Szenen, zeige ich Ihnen gleich, bei Titi und Ähnliches. Das heißt, es entsteht momentan eine Parallelwelt, dass zum Beispiel die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender, die sind absolut tabuisiert. Das heißt, das ist auch mal exogen, endogen. Wer bist du? Guckst du ARD? Oder bist du jemand, der jetzt Kronk oder eben diese Welt des Virtuellen in YouTube anschaut. Dass die Jugendlichen entwickeln sozusagen Prioritäten der Zugehörigkeit, um sich abzugrenzen, um ihre eigene Welt zu gestalten. Das ist interessant. Ich glaube, es ist auch eine Gegenwehr gegen der Dominanz des Kognitiven. Das heißt, Slimani ist sozusagen jetzt einer der Ersten in diesem Bereich. Der hat 381.000 Abonnenten und wurde bisher seine verschiedenen Filme 71 Millionen Mal abgerufen. Das sind schon Zahlen. Also das, da muss man schon auch auf der einen Seite anerkennend sagen. Das ist sozusagen die Situation bei Titi, 1,78 Millionen Abonnenten, Kronk 1,67, Kontor 1,53. Ist auch eine Welt, die sehr, sehr viel was mit Ironie, mit Lust und Faszination zu tun hat und teilweise auch sehr klug. Und ich will Ihnen mal eines von diesen klugen Sachen zeigen, von Titi.
Das ist aber schon vegan, oder?
Ist das Bio?
Ich will nach Berlin, Kreuzberg.
Ich habe jetzt ein Atelier aufgenommen.
Munich ist
das. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit der Lyrik der ungemalten Poesie des lyrischen 20. Jahrhunderts.
Wollen wir vielleicht Reklamhefte getauscht?
Zum Mainstream.
Oh, morgen ist Flohmarkt.
Das ist vom Flohmarkt.
Nimm mich essen, ich muss noch Instagram.
Nein, ich bin kein Hipster.
Ich bin kein Hipster.
Ja, Asse-Hipster.
Entschuldigung, ist das Fairtrade?
Ist das ein Apfel? Ist das Kinderarbeit?
Sind Sie aus Stevia?
Ich bin aus Stevia.
Ich bin selbstständig.
Ich studiere Philosophie.
Ich bin Autor.
Ich schreibe den Fernsehschüler.
Ich entwickle gerade eine App.
Ich mag es auch, wenn man nichts sagt.
Zum Mainstream.
That's it.
Oh.
Selfie.
Welchen Film bitte nehme ich denn?
Mainstream.
Völlig überbewertet.
Ich finde, 95 ist echt ätzend.
Das ist doch ein scheißes System,
wenn ich den nehme.
Völlig überbewertet.
So verliebte sich der Löwe in das Land. Gut.
Archiviert diese Bestimmung. Nietzsche. 3-2-1, Mainz.
Ich schreibe gerade ein Drehbuch.
Ich weiß natürlich noch nicht, was ich da mache.
Ich wohne in Berlin, in Kreuzberg.
Mann, mir wächst einfach kein Bart.
Tito, Postbauer, Chihuahua, Bereiterer, es gibt Tofu.
Was ist so
2012.
Boah, wie die Retro!
Geht's doch nicht um den Profil, der
Retro reinigt sich auf Retro.
Boah, das ist 2013, wenn Quatsch, Tio sitzt wirklich.
Ach, ich bin ein Fotograf.
Ich hasse Hipster.
Ich hasse Hipster.
Ich bin kein Hipster.
Ich mal. Okay. Das war's mit unserer kleinen Hipster-Hommage. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen.
Ich denke, es ist deutlich geworden, dass das teilweise schöne, wunderschöne Anspielungen waren. Leider der Ton nicht perfekt, weil ich einen älteren Rechner dabei habe. Bei meinem neuen brauche ich einen Adapter, den habe ich irgendwo liegen lassen bei irgendeinem Vortrag. Jetzt weiß ich nicht mehr wo. Und von daher ist er ein bisschen langsam, weil der Rechner zu voll ist. Aber ich denke, man konnte noch ein bisschen ahnen. Und vor allem, was ich wunderschön finde, ist die Selbstironie. Und auch diese Integration verschiedener Lebenswelten und Kulturen und das eben durchaus auch kritisch darzustellen. Allerdings, ne, ist klar, diese Sendungen sind vorwiegend Comedy-orientiert und mit unterschiedlichem Niveau. Aber sie zeigen sozusagen auch, dass dann das dazu dient, dass etwas entsteht. Ich zeige jetzt Ihnen ein heftiges Kontrastprogramm. Hall Communities. Hall Communities ist eine große Herausforderung für Sozialpädagogen, Sozialwissenschaftler, Soziologen und diejenigen, die anspruchsvolle Kost mögen. Glitzy Smoky Eyes ist der Renner, hat Millionen von Fans. Und ich zeige Ihnen mal Ausschnitte, nicht so lange, weil das hält man nicht so lange aus. Ich glaube, das Grundprinzip der Sendung haben Sie verstanden. Das heißt, das geht um Kosmetik und Selbstdarstellung und auch die Kunst, sich zu schminken. Und das jede Woche und bei tausend von Fans. Ich habe da auch familiär heftige Erfahrungen, was das für Konsequenzen hat. Schlimmer als Heidi Klum sind die nicht, aber selbe Niveau. Das heißt, die Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten lassen sich da deutlich spüren. Und das ist eine für mich persönlich fremde Welt, aber es ist offensichtlich bei Jugendlichen wirksam. Und daraus entstehen Communities. Aber noch heftiger ist Unboxing. Unboxing ist sozusagen für mich der Höhepunkt im Sinne dessen, wo ich für mich sage, was und wo und wie gibt es da für Interessen und was ist der Bedarf? Das Unboxing ist Auspacken von Päckchen. Wir haben nicht so viel Zeit, es dauert eine halbe Stunde. Nein, es ist irre. Und ich habe dann auch Jugendliche gefragt, warum finden die das gut? Und dann sagten die, damit habe ich die Kontrolle, ob das, was ich gekauft habe, auch identisch ist mit dem, was in der Schachtel drin zu sein hat. Aber dieses Element, das nenne ich auch Chilling-Phase. Das heißt, wir haben ja in der Alltagskultur bei Jugendlichen sehr stark die Situation, dass sie mehrere Sachen gleichzeitig machen. Und das ist sozusagen die Entschleunigungskultur der jugendlichen Welten. Und jeweils daraus folgt immer auch Communities. Jetzt wird es ein bisschen heftiger. Die Quantified Self-Gruppen, die entwickeln zunehmend den Bedarf, alle ihre Daten ins Netz zu stellen, um die auch auszutauschen. Sie wollen sozusagen ihren Körper optimieren. Sie suchen nach der Verbesserung des körperlichen, emotionalen Wohlbefindens und messen alles von dem, was dann technisch möglich ist, Blutdruck und die gesamte Konstitution, Leberwerte und alles Blutfett und was sie gemacht haben und was das für Konsequenzen hat und tauschen die Daten aus und suchen sozusagen die Perfektion. Also wir haben ja eher die Diskussion, dass man versucht, mit Daten voll zu sein. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Sachen, wo das genau das Gegenteil umkehrt und auch da gibt es eine ganze Menge an Communities. Nächste Community ist die Live-Logging-Community. Die Live-Logging-Community Die haben eine Kamera auf und es gibt ganz seltene Gelegenheiten im Laufe von 24 Stunden, selbst beim Schlafen haben sie die auf, wo die Visualisierung des eigenen Lebens das zentrale Thema ist. Das heißt, man hat keine Idee und Vorstellung, dass es ein Privatleben gibt, sondern man tut permanent eben jemanden zeigen, der in dem eigenen Blog ist oder in der eigenen Community, was man so weit erlebt. Allerdings ist natürlich da eine große Problematik, weil natürlich auch andere Personen dann mit enthalten sind auf den Bildern, die gar nicht gefragt werden, ob sie dann abgebildet werden sollen oder einiges mehr. Wichtig ist mir, Ihnen verschiedene Beispiele zu zeigen, wie stark ein Bedarf ist von Menschen, in einer Community zu sein und dass eigentlich das auswechselbar ist oder alle möglichen Dinge denkbar sind. Was normalerweise vergessen werde, so der Text bei der Homepage, die ich gefunden habe, können nur mehr langfristig gespeichert werden. Es war schon immer ein Bedürfnis von Menschen, gegen die eigene Vergesslichkeit anzugehen. Das ist hochinteressant. Ich habe jetzt auch eine Situation, dass ich gehe ja bald in Rente und habe auch eine wissenschaftliche Hilfskraft und die hat gestern zu mir gesagt, sagen Sie mal, Herr Roll, was machen Sie eigentlich mit diesen Akten? Da habe ich gesagt, wissen Sie was, da passiert, kein Mensch wird sich dafür interessieren. Und was ich alles wo wie erforscht, erfahren habe, ich kann nicht alles mitnehmen. Was wo wie passiert. Ich habe mal übrigens, sage ich jetzt mal laut, das habe ich nie jemand gesagt, vor eben fast 30 Jahren hier mit dem Professor Böhme zusammen Schulgeschichtsforschung gemacht und habe die gesamten Gesetze, die jemals entstanden sind in Frankfurt, in den Annalen gesucht, gefunden und kopiert. Ich bin der Einzige, der alle Gesetze Frankfurter Schulgeschichte hat. Hat sich kein Mensch jeweils dafür interessiert. Nachdem das fertig war, war das Semester zu Ende, niemand hat mir danach gefragt. Heute habe ich 4 Ordner Schulgesetze von Frankfurt und was mache ich damit? Das heißt, das ist hochinteressant. Natürlich, diese Bewegung, die sagt jetzt, ich habe schon überlegt, schickt sie ja die Uni, weil ich wüsste gar nicht, wem ich schicken sollte. Ob jemand. Ja. Aber ich habe noch so viele andere Sachen zu scannen. Das heißt, das ist die Situation, dass man natürlich dann sagt, ich mache das visuell oder ähnlich, aber dennoch muss jemand da sein, der das sehen will oder einiges mehr. Also vieles ist gar nicht mehr rekonstruierbar. Und das ist so eine Gegenbewegung gegen das Vergessen. Aber wir wissen ja, dass auch keine Daten im Netz oder sonst etwas ohne weiteres behalten werden. Das ist die Fugger Running Community. Fugger Running Community, die macht Folgendes. Sie tut mit App und Smartphones zusammen den Lauf oder das Joggen aufzeichnen, hinterlässt visuelle Spuren und dann werden diese Figuren sozusagen dann getauscht und verteilt und dabei entsteht eine Community. Das ist die Instagram-Community. Instagram ist eine Community, wo man auch anhand der Aussagen schon deutlich erkennt, dass das ein ganz anderes Verständnis von Medien ist. Fang den Augenblick ein und teile ihn mit der ganzen Welt. Das wären sozusagen, ich als Medienpädagoge und Medienwissenschaftler, eigentlich immer die Jugendlichen sensibilisiert habe, gewählt und konzentriert zu fotografieren, ist sozusagen das eine Situation, wo es nicht mehr entscheidend ist, was man fotografiert, sondern dass man in einer bestimmten emotionalen Befindlichkeit fotografiert. Das Abbild, der Inhalt wird zum bedeutungslosen Element, der Ort, wo man ist, insbesondere der Ort, wo das gepostet wird, wird entscheidend. Und dies dient dazu, die jeweilige Lebenskultur, mit der man lebt, die Beziehungen, die man hat, eben zu stärken und zu unterstützen. Das heißt, ich habe was erlebt, habe was gemacht, kann das zugleich in einem App verändern, kann sozusagen Farbe, Kontur, wo ich bei Photoshop 3-4 Befehle brauche, wische ich da mit dem Finger drauf und kann da interessante, spannende Sachen machen. Ich zeige Ihnen nochmal was anderes, was noch aufregender ist mit der ästhetischen Veränderung und wo man natürlich heftig diskutieren kann, ob das ein kreatives Werk ist, weil es eigentlich nur Filtertechniken sind, die benutzt werden. Ist das dem Fiktionswert? Erklären Sie mal, was Sie darunter verstehen.
Ich glaube, Wolfgang Ulrich, dass der Wert eines Dings, eines Objekts, davon abhängt, welche Fiktion ich damit verbinde.
Ja.
Das heißt, ich gehe einkaufen, ich kaufe jetzt 2 Tüten Chips. Wenn ich erinnere mich, wenn ich durch das Chipsregal gehe, daran, dass ich da einen sehr romantischen Abend mit meiner Freundin hatte, wo wir genau diese Chips gegessen haben. Ich will genau diesen
Ja. Ja, das gehört auch dazu. Aber, ja, verstehe. Ja, ist klar. Kino kann man das genauso sehen und so weiter. Aber das erklärt das nicht alleine, sondern das ist ein Teil davon. Wichtig ist es, sich bewusst zu machen, dass ich sozusagen einer ständigen Verunsicherung meiner selbst ausgesetzt bin in einer Gesellschaft der Atomisierung, der Individualisierung. Und jetzt schaffe ich die Situation, dass ich das aufnehme, was ich bin hier, ich bin dort, ich bin da. Und kann das dann sozusagen posten, kann das vermitteln und kann da meiner Community meine Identität und meine aktuelle Wahrhaftigkeit zum Ausdruck bringen. Und potenziell kann jemand darauf reagieren. Das heißt, die Beziehungsdimension wird wichtiger hier. Das Event oder die Situation, dass ich selbst etwas konstruiere, verliert sich sogar. Ich habe in den 90er Jahren habe ich mit einigen Leuten zusammen, aber vor allem hier in Deutschland, medienpädagogisch war ich eigentlich der Erste, den Pictorial Turn diskutiert und die Dominanz und die Bedeutung des Ästhetischen in den Vordergrund gestellt. Und kürzlich war ich bei einer Tagung und da war der Zacharias, ein Kulturpädagoge aus München, der dann von mir hat mich aufgefordert, wo ist der ästhetische Imperativ? Und dann habe ich gesagt, er ist weg, er ist nicht mehr da. Das heißt, dieses Element, dass das visuell-ästhetische eine wichtige Rolle hat, das, was Sie erzählen, gehört in die Eventkultur. Die Eventkultur war zwischen 2002 und 2009. Heute haben wir die Beziehungskultur. Das heißt, es überlagert sich und verschiedene Elemente tauchen auf. In den 90er Jahren hatten wir die Ästhetikkultur. Immer wieder gibt es bestimmte Phasen, wo bestimmte Sachen dominant sind. Heute ist es eigentlich so, dass das Bild und das jeweilige Artefakt vor allem dazu dient, zu tauschen, Beziehungen zu erstellen und Nachrichten zu erlassen über das, was man jeweils erlebt hat. Das andere läuft möglicherweise parallel. Hier wird es noch deutlicher, was natürlich auch eine Lüge ist, aber trotzdem sage ich mal, wie die Lüge heißt. Die Lüge heißt Snapchat. Mit Snapchat lassen sich Bilder und Nachrichten verschicken, die sich nach ein paar Sekunden selbst zerstören und nicht auf ewig beim jeweiligen Nutzer des Smartphones bleiben. Das heißt, man hat Action-Situationen, kann auch alle möglichen Gags damit einbinden, verschickt die weg und kann dann angeben, nach 5 Sekunden ist das Bild weg, nach 8 Sekunden ist das Bild weg.
Ist das auch nicht weg, wenn man einen Screenshot einfach macht?
Korrekt. Deswegen sage ich, Sie haben recht, ich kann einen Screenshot machen, dann habe ich das natürlich. Ja. Und theoretisch haben Sie auch die Möglichkeit, für 300 Dollar können Sie das auch rekonstruieren wieder, ne? Aber das muss nicht sein. Nur die Situation entsteht sozusagen, Achtung, ich schicke was, es gibt einen Entzug und dabei entstehen bestimmte Formen auch von Community-Kulturen. Und das sieht man zum Beispiel auch so, das ist hochinteressant, Mama wird wild und das ist dann ein Element einer anderen Kultur. Wir sehen erstmal hier, wie das Mädchen in der typischen Form von Glitzy Eyes agiert. Und jetzt, aber nochmal, also in meiner Generation und noch mehrere Generationen nach mir, wäre keiner auf die Idee gekommen, sich selbst zu fotografieren, die Mama da hinten, sondern man hätte jetzt die Mama fotografiert, direkt. Nein, sie wird indirekt fotografiert. Das ist die neue Welt. Da könnte ich Ihnen hunderte von Bilder zeigen, die ich alle sammle. Ich war jetzt in Albanien, das ist ein nackter Wahnsinn. Da geht man auf den Strand, da sitzen noch 2, 3 Osteuropäerinnen, es ist eigentlich schon Herbst, es ist eiskalt, aber die hatten halt nur da frei, also gehen sie baden. Und was machen sie? Sie setzen sich hin auf den Strand und fotografieren sich gegenseitig. Also nicht die eine, die andere, sondern sitzen gegenüber und jeder fotografiert sich. Also das ist irre, wie so der Bedarf besteht, ich muss im Bild sein. Das ist wie die Angst vor der Nicht-Existenz. Ich muss da sein. Ja. Das ist die. Korrekt. Habe ich tolle Bilder. Habe ich jetzt heute nicht vorbereitet, aber ich habe da, wie gesagt, das tue ich gerne, wenn ich es schaffe, sofort fotografieren, weil es tolle Beispiele sind. Und da könnte ich viel erzählen, wie das sich entwickelte und was da passiert ist. Aber es ist eine andere Denkweise. Das ist mit exogen, endogen. Das heißt, ich hätte Lust, schöne Bilder von Ihnen zu machen. Ich will da gar nicht auf dem Bild sein. Das ist nicht meine Welt. Ja, aber meine Tochter ist 18, das wäre für die unvorstellbar. Ich habe in China mal ein Ding erlebt. Auch davon habe ich ein Bild, aber auch nicht dabei. In China hat mich einer verfolgt, auch in den Bergen. 2 Stunden. Ich habe schon auch langsam Ängste bekommen. Da kam ich an ein Ende einer Schlucht und darunter ging es ganz steil runter. Ich konnte nicht mehr weiter. Und dann kam er mir näher. Dann kam er zu mir und hat gesagt, ich habe sie 2 Stunden verfolgt. Ich habe gesehen, es gibt kein Bild von ihnen. Er wollte mich fotografieren. Mit meiner Kamera. Der hat mich beobachtet, der ist mir gefolgt. Da war eine Stelle, wo jeder Chinese sich gegenseitig fotografiert. Und ich hab nur die Landschaft fotografiert. Da hat er mich als verdächtiger Typ beobachtet und läuft mir dann immer mit Abstand hinterher. Ja, er hat, vielleicht war er Pfadfinder, er wollte eine gute Tat machen. Und hat dann geglaubt, es müsste ein Bild von mir geben. Und überall, wo ich war, wie, wer weiß wo schon in der Welt. Ich will nicht, dass ich ein Bild bin, sondern ich will die Welt zeigen, aber nicht mich. Da sehen Sie diesen massiven und fundamentalen Unterschied einer Entwicklungskultur. Und ich kann natürlich auch toll alle möglichen Gags machen. Das heißt, ich kann auch erotische Sachen darstellen, nach dem Motto, das war das, ne, Achtung, und das geht eh gleich weg. Aber es ist natürlich Quatsch, ich kann über Stills natürlich das festhalten. Und ich kann ein paar lustvolle Sachen machen und damit entstehen natürlich auch sofort so Fankulturen. Das heißt, ich mache eine tolle Idee, gestalte das, schicke das und dabei entsteht ein Echo, also bin ich damit wirksam. Nutzer tun pro Tag 150 Millionen Bilder dieser Art verschicken. Ja, das ist schon bemerkenswert. Das ist meine Lieblings-App, Pixel-O-Matic. Also Sie fotografieren ganz normal und dann können Sie mit allen möglichen Filtern unglaublich schnell diese Kreativitäten machen. Also da habe ich schon oft auch mit Kunstpädagogen heftig gestritten, weil die Ergebnisse sind künstlerisch sehr aufregend, können sehr aufregend sein. Und da sagt natürlich der Kunstpädagoge, das ist keine Kunst. Ja, und da muss man sagen, aber es ist toll, den richtigen Filter zu finden und damit umzugehen. Also da zeigt sich eine andere Form des Umgangs. Das ist nicht gut und nicht schlecht, es ist anders. Und man kann dann damit auch, wenn man so medienpädagogisch arbeitet, mit den Sachen auch tolle Sachen machen. Na, wie gesagt, es gibt auch diese hässlichen Bilder, was ich gesagt habe, einfach knipsen, egal was drauf ist, Hauptsache ich habe es getan. Und es gibt Sachen, ich probiere einfach einen Filter, egal ob es funktioniert, und dann gibt es mal einen Filter, der passt. Und da gibt es eine Redundanz, aber da gibt es eine nächste App, wenn die Redundanz erreicht ist. Na, also das sind jetzt schon drei Sachen, die ich jetzt hier zeige. Ich könnte dir noch mehr zeigen, was dann jeweils vorhanden ist. Es ist richtig, dass natürlich ganz klar ist, dass da Beschränktheiten sind in dieser Darstellungsform. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sowas macht und dann finde ich, das Bild ist super, das ist ganz, ganz spannend. Und wenn man ihm jetzt zum Beispiel zu einer Person zeigt, wie man das auch mit Photoshop machen kann oder wenn man mit verschiedenen Ebenen arbeitet und verschiedene Variationen, hat man einen ganz schnellen Einstieg in erweiterte Form des Denkens und Wahrnehmens.
Weiß vielleicht jemand, was unten dieser irgendwas Meter bedeutet, also dieser Rot, Blau, Gelb, dieses Instrument, das war da hinten? Ist das einfach
Farbe.
Der Hauptfarbfilter? Ach
so, ja. Ich dachte, kann die Farbe beeinflussen damit. Ja. Also ich will damit deutlich machen, dass da eine ganze Menge an unterschiedlichen Dimensionen denkbar sind und dass sozusagen die Kriterien und die Möglichkeiten schwierig sind. Was ich heute Ihnen nicht zeige, das ist Animoto, mit dem ich ganz, ganz, ganz schnell spannende visuelle Ereignisformen mache. Eigentlich hätte ich Ihnen zeigen sollen. Ich habe momentan ein Projekt, Jugend und Medien heißt das, und dabei ist ein Student in der Finnegan-Schule. Das sind sozial behinderte Kinder. Nicht nur sozial, auch geistig behinderte Kinder. Die haben große Schwierigkeiten, sich für irgendwas zu konzentrieren und auch in irgendeiner Weise ein Erfolgserlebnis zu machen. Die haben einen Animoto-Film gemacht, wo ich völlig von den Sinnen war. Was und wie ist das möglich, dass Kinder mit dieser Potenzialität sowas machen können? Hintergrund ist, die Templates und die Machine Engine tut die Konstitution der Dramaturgie vorgeben. Ich wähle die sozusagen aus, in eine Formatstruktur. Und ich muss nur Bilder eingeben, die jetzt ich selbst gemacht habe. Und wenn die Bilder geschickt zusammengefügt sind, und das kann eigentlich jeder, entstehen professionellste Videofilme. Ja, und das hat ihre Reaktion jetzt schon ausgelöst, nachdem das fertig ist, weil dann die Eltern für sich das Gefühl haben, unser Kind hat ja auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Das ist auch da ein Beispiel eben dieser Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist natürlich nicht vergleichbar, wie jemand gefilmt hat und das dann mit Premiere geschnitten hat und damit einen authentischen Film gemacht hat. Aber die Grundlagen sind gelegt, man kann davon ausgehen. Okay, Zeit geht voran. Ich wollte dir noch ein bisschen was Facebook erzählen. So viel brauche ich gar nicht, weil viele Sachen ja schon auch gesagt sind. Die Community Facebook, die ja auch jetzt so ihre Abstriche langsam kriegt, in Form der Kommunikation. Die Kommunikationsform ist schon seit einiger Zeit hin zu WhatsApp. WhatsApp ist der Raum, wo die Kids heute kommunizieren, in der Dominanz. Und WhatsApp ist momentan am Abklingen und wird ersetzt durch Line. Aber die Verankerung von dem, was jeweils passiert, im Sinne dessen, wie ich mich darstelle, ist weiterhin Facebook. Also Facebook ist schon ein Ort der Identitätsbildung. Da haben wir alle möglichen Aktivitäten, kennen Sie Veranstaltungen, Fotos, Bewegungsprofil und so weiter. Und das nenne ich Geschmackskoalition. Das heißt, ich habe sozusagen ein Geschmacksprofil und über das Geschmäcke kriege ich raus, was passt zu mir, was finde ich interessant, was finde ich spannend und dementsprechend ordne ich mich zu. Und das ist natürlich eine völlig andere Form der Zuordnung, auch da wieder die Stammesidee von vorhin, als ob ich jetzt zum Beispiel sage, Blutsverwandtschaft, im Dorf aufgewachsen, gemeinsame Bezugspunkte und Ähnliches mehr. Das heißt, die Stammesorientierung virtualisiert sich viel stärker, als das früher der Fall war. Und jetzt kommt sozusagen dieses Hauptthema raus, also die Beziehungskultur wurde deutlich herausgearbeitet, die Kommunikationskultur ist ja damit ganz nah, aber was nicht deutlich herausgearbeitet ist, ist die Partizipation. Und das ist auch natürlich heftig umstritten in der Medienwissenschaft, in der Medienpädagogik, ob das Partizipation ist, was da passiert. Ist jetzt, gefällt mir Partizipation? Ist ein Kommentar Partizipation? Ich zeige Ihnen mal, was sozusagen eigentlich auch Wissenschaftler als Partizipation bezeichnen. Aber ich glaube, dass jemand, der gewohnt ist, etwas zu kommentieren, den Bedarf nach Interaktion zum Ausdruck bringt. Und dass da die Voraussetzung ist für Partizipation. Es ist noch keine, aber die Möglichkeit ist gegeben. Deswegen ist dieses System durchaus auch im Sinne der Prägung von Wahrnehmung eine Chance, eine Möglichkeit, daran anzuknüpfen und damit andere Dinge zu verbinden. Tun wir mal andere Begriffe nehmen, von denen ich jetzt gewähnt habe. Das, was dahinter steckt, ist Identität, Orientierung und Teilhabe. Das sind die Begriffe, die ich wieder vorher genannt habe, als die zentralen Begriffe der Religion. Das heißt, auch da sehen wir, dass sozusagen immer wieder Urelemente relevant und bedeutsam sind, die wesentlich sind für die Menschen, sich zu verorten. Das heißt, der Mensch sucht nach Verortung und er sucht das im Stamm, er sucht das in der Clans, in der Gens, er sucht das bei den Computerspielen und er sucht es auch beim Netz. Ja, also von da haben wir eigentlich immer ähnliche Aufgaben. Und wenn wir jetzt sozusagen daraus, werde ich Ihnen nochmal eine andere Folie zeigen, das weiterentwickeln, wird das klar. Ich will Ihnen mal zeigen, wo die Gesellschaft hingeht, wie zum Beispiel jetzt Leute, die so sozialisiert sind, durch wenige auch pädagogische oder auch soziale Prozesse in der Lage wären. Also ein einfaches Element oder ein Element der Bewusstseinsbildung über politische Verhältnisse wird von der Bundeszentrale für politische Bildung propagiert, das ist der Wahl-O-Mat. Und dieser Wahl-O-Mat, das ist jetzt der als erster gemacht wurde, auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, der wird heute von vielen auch Pädagogen gemacht in der Weise, dass Jugendliche den Wahl-O-Mat selbst machen. Dass sie die Fragen selbst stellen, dass sie sozusagen jetzt aus ihrer Sicht überlegen, welche Fragen würden welche Politiker wie beantworten und was hat das für Konsequenz. Und das dann wird es natürlich spannend. Dann wird es deswegen spannend, weil dann Kinder und Jugendliche anfangen, darüber nachzudenken, welche Interessen haben die jeweiligen Parteien bezogen auf die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Formen der Umsetzung. Das lässt sich natürlich umsetzen in einer anderen Form, die man direkte Demokratie nennt. Und da wird ja auch aktuell sehr viel diskutiert, was und wo ist es überhaupt möglich, in einer Gesellschaft der Komplexität, die wir heute haben, viel mehr die Menschen zu beteiligen. Weil wir haben ja momentan keine direkte Demokratie, sondern wir haben eine Situation, dass wir Personen wählen, die wieder dann für uns sozusagen agieren, brauche ich nicht genauer zu erzählen. Bei der direkten eben Demokratie ist die Grundidee, dass die Beteiligung von allen jederzeit möglich ist. Und die technische Voraussetzung für dieses System heißt Adhokrasie. Adhokrasie hat sozusagen die Vorstellung und die Möglichkeit, dass Mitentscheidung und Mitsprache in nahezu allen Bereichen möglich ist. Also die technischen Voraussetzungen sind ja längst gegeben. Allerdings ist es auch gar nicht so ganz einfach. Haben wir die Zeit auch nicht, das deutlich zu machen, aber es ist völlig klar, dass diese sogenannte Liquid-Demokratie, wie sie auch genannt wird, auch wieder zu allen möglichen Problemen führt. Wie dann die Informationsprozesse weiterlaufen, wie dann zu Entscheidungsprozessen kommt und Ähnlichem mehr. Ich will es nur an diesen Beispielen zeigen, dass wir natürlich mit den neuen Medien ganz, ganz andere Formen haben der Mitbestimmung, ganz andere Formen uns da einzusetzen und damit eben auch erwarten können, dass Personen, die sozusagen mit Like und Share sozialisiert werden, über diese Formen eine stärkere Nähe für politische Prozesse entwickeln können, als das vorher der Fall war. Gehen wir zurück zu den Social Sites, auf Beziehung und auf Identität. Das sind so wesentliche Elemente, die sozusagen verankerbar sind und übergreifbar. Was wollen die? Wunsch nach Zugehörigkeit, selbstbestimmte Freiräume, Artikulation und Geltung, soziale Verortung, kulturelle Teilhabe, sich positionieren, sich einbringen. Das sind die Credos. Und das sind die Credos in den 80er Jahren, es sind in den 90er Jahren, es sind in den 50er Jahren, überall. Das heißt, immer wieder tauchen ein paar Elemente auf, die substanziell von Bedeutung sind. Nur wie es jeweils umgesetzt wird, wie es gestaltet wird, das verändert sich historisch und hängt mit den jeweiligen dominanten Kommunikationskulturen zusammen. Lass ich mal weg. Die Online-Gemeinschaften bieten einen einheitlichen, was ich vorhin bei den Spielen gesagt habe, jetzt bezogen auf Communities, die Online-Gemeinschaften bieten einen einheitlichen und geschlossenen Sinnhorizont, vergleichbar der konzentrischen Perspektive der Stammesgesellschaft. Das ist jetzt so ein Bezug zu einer Entwicklung von Ideen, warum und wieso Stammesgesellschaften funktionieren, die ich nicht entwickelt habe. Man geht davon aus, dass sozusagen dass Stammesgesellschaften grundlegend eine ethnozentrische Sicht haben. Sie betrachten sich selbst als Zentrum der Welt und haben ein Bild, in dem der Fremde auch ein potenziell gefährdeter Mensch ist, bezogen auf die eigene Gemeinschaft. Und von daher haben sozusagen eigentlich Stammesgemeinschaften immer auch so ein Element von Arischem. Also ich gehöre zu den Reinen und die anderen sind unrein. Und das ist meistens im Kreis. Konzentrisch heißt immer kreisorientiert. Der Kreis gibt Schutz, gibt Stärke, gibt Kraft, gibt Ruhe und Konzentration und gibt innen und außen und von innen schützt, von außen schützt, von innen gibt es sozusagen den Zusammenhalt. Und genau das ist sozusagen auch das, was in den Netzen heute passiert. Das heißt, sie sind eine Antwort auf die Erfahrung des Verlustes eines beständigen gesellschaftlichen Orientierungsrahmens. Das heißt, wenn ein Mensch diesen Rahmen nicht hat, erinnern Sie an die Aussage von Max Weber in 20er Jahren, dann braucht er etwas und dann kann das Glitzy Eye sein, das kann Unpacked Video sein, das kann TDY sein und es kann alles Mögliche sein. Die Grundstruktur, soziologisch gesprochen, hat Beck, viele andere auch, positioniert mit dem Begriff der Risikogesellschaft. Sozialformen und Bindungen, traditionelle Zusammenhänge lösen sich auf. Klasse, Schicht und Familie geben keine Orientierung mehr. Die Handlungsfähigkeiten, das Wissen, haben sich immer mehr aufgelöst. Glaube ist keine leitende Norm mehr. Die Orientierung fehlt, die Entzauberungsdimension ist weg. Deswegen bedarf es eines Reintegrationsmechanismus und das ist die Funktion und Bedeutung von Like, Share und eben Partizipieren. Das heißt, eine eigenständige Lebensführung wird gesucht, es gibt eine gesellschaftliche Verunsicherung und daraus folgen Suchbewegungen. Und das habe ich vorher erzählt, heute müssen Jugendliche wählen und müssen sich auf Prozesse einlassen und werden nicht mehr gelenkt und geleitet. Vielleicht noch so drei Elemente, die oftmals nicht so bewusst gesehen werden. Das ist einfach noch, was eigentlich dann jeweils bei den Einzelnen eine Rolle spielt. Was Sie selbst einschätzen können, ist Ihre Orientierung über das, was Sie über Lieblingsbücher, Filme, Musik darstellen. Da stellen Sie sich selbst dar, da können Sie sozusagen sich positionieren, was Sie von sich für richtig erachten. Und wenn sie sich nicht positionieren, ist das auch eine Aussage. Das heißt, diejenigen, die sich nicht positionieren, werden genauso ausgewertet wie diejenigen, die sich positionieren. Und man kann das sozial gewünschte Selbst da darstellen. Das ist alles Logo. Was ein bisschen schwieriger ist und was nicht erkannt wird, ist die Rolle und die Bedeutung der Freunde. Das heißt, wir haben eine Situation heute, dass ich jemand sofort erkennen kann, wenn ich mir seine Freunde anschaue. Wenn er sozusagen sich selbst in einem geschönten Selbst darstellt, was jetzt unter Umständen ein Fake ist, wird es bei den Freunden klar, dass es ein Fake ist. Weil über die Freunde kann man niemanden erkennen. Das heißt, man ist, wen man kennt. Man wird sozusagen repräsentiert über die soziale Gemeinschaft oder den Stamm, mit dem man zusammen ist. War das eine Meldung? Hat sich erledigt? Okay. Und drittens, es gibt eine System-Generated Information. Das heißt, die Anzahl der Freunde hat unterschiedliche Wirkungen. Und da ist es interessant, dass Personen, die zu viel an Freunden haben, eigentlich gar nicht beliebt sind. Und die zu wenig sind auch. Das heißt, am beliebtesten sind diejenigen, die in der Mitte sind. Und schon sind wir wieder auf der Zahl 150. Das ist hochinteressant und spannend, dass sozusagen trotz all dieser Veränderung immer diese Situationen entstehen. Was ich jetzt nicht mehr entfalte, weil die Zeit rum ist, weil es auch schon offensichtlich auch immer wieder gesagt wurde, Daraus wird die Notwendigkeit, die Relevanz der Stärke der schwachen Beziehung deutlich. Das heißt, die sozialen Netzwerke und computervermittelte soziale Netzwerke dienen zur Strukturierung sozialer Beziehungen und sie führen dazu, dass Menschen Chancen haben, darüber sich zu vernetzen, ihre Potenziale, Ressourcen und ihr soziales Kapital im Sinne von Bourdieu zu erweitern und zu gestalten und damit auch in Anbetracht des flexiblen Kapitalismus, wo jeder gezwungen ist, verstärkt sich als Individuen zu positionieren, ein Gegengewicht zu gestalten. Das mag genügen, Zeit ist schon reichlich vorangeschritten. Vielen Dank.
Normalerweise liegt immer viel Ehr dazwischen. Das erste Mal, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich es so spannend finde. Vor allen Dingen natürlich würde ich wahnsinnig gerne jetzt diskutieren, weil das natürlich mich als Theologen sehr anspricht, was Sie am Anfang gemacht haben. Und natürlich, was ich auch gerne machen würde, ich merke immer Kriterien.